Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Präsidentschaftswahl in Russland, die heute beginnt und bis Sonntag dauert, ist zwar offiziell eine Wahl, nur eben eine, wo vorab schon klar ist, wer der Gewinner sein wird und damit der neue alte Präsident. Wladimir Putin mit einer kurzen Unterbrechung seit fast 25 Jahren an der Macht. Eine russische Opposition gibt es faktisch nicht mehr, auch keine unabhängige Berichterstattung. Und Kandidaten, die sich zum Beispiel gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen haben, die sind dann offiziell aus formalen Gründen erst gar nicht zur Wahl zugelassen worden. Über diese Scheinwahlen werden wir heute ausführlich sprechen. Und yes, we can, Klimaziele erreichen. Deutschland kann es schaffen bis 2030.
Das ist das Resultat politischer Arbeit.
Den Erfolg verbucht Wirtschaftsminister Robert Habeck auch für sich. Aber es gibt eben auch ein paar Wenns und Abers und die gucken wir uns an. Sonja Meschkat, mein Name. Jetzt geht's los. Achtung, das ist jetzt ein langer Ton, aber einer, der schon mal sehr vieles erklärt und auch auf den Punkt bringt.
In einem autoritären System senden solche Wahlen Signale an verschiedene Adressaten. Der Diktator schreibt sich einen Sieg zu. Wie er das erreicht, ist dabei gleichgültig. Damit signalisiert er der übrigen Machtelite, dass er alles im Griff hat, dass er weiter für immaterielles Wohl sorgen kann. Seinen Gegnern in der Gesellschaft signalisiert er, dass Widerstand zwecklos ist und sie sich ruhig verhalten sollen. Und dann geht es um die Bürger, die loyal zum Kreml stehen. Für sie ist es beruhigend zu wissen, dass sie zur Mehrheit gehören.
So ordnet das die Politikwissenschaftlerin Margarita Sawatzkaja ein, Dozentin am Finnischen Institut für internationale Angelegenheiten in Helsinki. Und wenn man diese Analyse hört, könnte man denken, ach Gott, ja, ist ja eigentlich schon alles gesagt zur russischen Präsidentschaftswahl, Tschüssikowski. Nee, da kommt natürlich noch mehr. So sind wir, viel mehr. Und zwar von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten für Russland. Hi Florian.
Hallo, Sonja.
Florian, ist diese Präsidentschaftswahl eigentlich so ein rein formaler Akt oder kann es da noch irgendwelche Überraschungen geben?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein formaler Akt ist. Das kostet ja viel Geld und es ist auch ein großer Aufwand. Und ein bisschen Nervosität ist da schon da, auch im Kreml und in der ganzen Staatsverwaltung. Denn es geht schon darum zu beweisen, dass Putin die Zügel in der Hand hält, dass er in der Lage ist, so eine, ja in Anführungszeichen, Wahl problemlos über die Bühne zu bringen, auch ohne, dass es irgendwelchen Aufruhr geben wird, sich diese hohen Prozentzahlen dann zuzuschreiben. Das ist wichtig für den Kreml weiterhin. Überraschungen sind allerdings unwahrscheinlich. Also, dass hier irgendwie jemand anders dann letztendlich als Sieger hervorgehen könnte, das kann man, denke ich, mal ausschließen.
Ich habe gehört, dass es auf dem Wahlschein ganz genau 4 Kandidaten gibt. Hast du, glaube ich, auch schon darüber berichtet, also inklusive Putin. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, welche Rolle diese anderen 3 Kandidaten dann überhaupt spielen, nach dem, was du gerade schon erzählt hast?
Naja, letztendlich bestätigen sie die Führungsrolle von Putin indirekt durch ihre Kandidatur. Zunächst mal einfach dadurch, dass es sich hier nicht um irgendwelche Persönlichkeiten handelt, die bekannt wären, die Putin selbst bei einer fairen Wahl irgendwie gefährlich werden könnten. Also zum Beispiel die Kommunisten stellen nicht ihren Vorsitzenden Zyuganov auf, sondern den viel unbekannteren Charitonov. Bei den Liberaldemokraten, die heißen so, obwohl sie eigentlich nationalistisch sind, ist der langjährige Parteivorsitzende Zhirinovsky, der ja doch bei bestimmten Kreisen beliebt war, inzwischen nicht mehr am Leben. Sein Nachfolger Slutsky ist weniger charismatisch und auch diese dritte Partei, Nowe Ludzie, neue Leute, haben mit Wladyslaw Davankov einen weitgehend unbekannten Kandidaten. Also zunächst mal schon daraus zu sehen, dass keine Gefahr für Putin ist, dass Putin der einzige eigentlich Politiker ist in Russland. Dieses Bild geht daraus hervor. Und dann auch vom Programm her. In den wichtigen Punkten widersprechen sie Putin nicht. Es gibt keine wirkliche Kritik am Präsidenten und sie haben ja auch kein echtes Programm. Am ehesten noch Davankov. Da gab es einen kleinen Streit unter Exilrussen. Soll man aufrufen, für ihn zu stimmen? Aber andere haben gesagt, naja, also er ist ja wirklich auch ein Systemmensch. Er hat für alle, als Abgeordneter, für alle repressiven Gesetze der vergangenen Jahre gestimmt. Also kein Aufruf, sagen die meisten.
Elektronische Abstimmung bei dieser Wahl ist ja auch möglich. Welche Rolle spielt das?
Das spielt eine sehr große Rolle, um die Wahl ja beliebig na, manipulieren zu können, in Verbindung mit zwei anderen Elementen. Zunächst mal damit, dass die Wahl ja schon heute beginnt, also dreitägig ist. Und das zweite oder das dritte Element, dann die unabhängige Wahlbeobachtung, die schlicht und ergreifend fehlt. Also zunächst mal diese dreitägige Abstimmung. Es gibt jetzt schon viele Informationen über Aufrufe, dass Staatsbedienstete oder kommunale Bedienstete jetzt schon abstimmen sollen, heute Mitarbeiter von Museen in Moskau zum Beispiel, Kindergartenmitarbeiter in Petersburg, weil man dann eben diese Stimmen leichter eben manipulieren kann und am besten eben auch elektronisch. Dann liegen sie nicht alten Papierformen vor, dann kann man sie einfach ändern, je nach Belieben, wenn sie eben nicht so ausfallen sollten, wie sich der Kreml das wünscht. Und auch Wahlbeobachter gibt es nur sehr wenige von den Gegenkandidaten, das hat das Exilmedium Vjorska berichtet, obwohl niemand offen darüber spricht. Die Parteien geben kein Geld dafür aus, diese in Anführungszeichen Oppositionsparteien, und sie werden teilweise auch daran gehindert, ihre Vertreter, ihre Beobachter in die Wahllokale zu entsenden. Stattdessen gibt es dann dort Wahlbeobachter einer, ja, mit putinaren Organisation, Legitimität heißt die, und Wahlbeobachter der befreundeten Staaten. Und elektronische Abstimmung gibt es auch in den Wahllokalen, wo man dann eben dazu aufgefordert wird, an Bildschirmen abzustimmen und nicht Zettel auszufüllen. Außerdem gab es auch schon Abstimmungen elektronischer Art im Vorfeld der Wahl. 1,4 Millionen haben das so gemacht dann im Internet.
Vielleicht können wir noch mal mit dir zusammen gucken, Florian, welche Gründe es jetzt für die russische Bevölkerung gibt, Putin zu wählen. Das klingt jetzt vielleicht mal ein bisschen naiv zuerst, wenn ich das so sage. Aber wir haben ja eben schon den Ton gehört von der Politikwissenschaftlerin. Also kann man denn sagen, dass zum Beispiel die Mehrheit der russischen Bevölkerung jetzt hinter dem Präsidenten steht? Oder stimmen einige einfach auch für ihn, weil schlicht die Alternativen fehlen, weil es ohnehin aussichtslos ist, etwas zu verändern?
Ja, also ich würde sagen, es steht nicht die Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter Putin. Diese Aussage, also zumindest fest hinter Putin, diese Aussage ist richtig, aber die Aussage ist auch richtig, dass nicht die Mehrheit der Bevölkerung gegen Putin eingestellt ist. Das klingt jetzt auch ein bisschen wieder paradox. Mhm. Aber es gibt diesen harten Kern, der geschätzt wird zwischen 20% und 25% von Leuten, die wirklich überzeugt sind von Putin weiterhin, die auf jeden Fall deswegen zur Wahl gehen. Aber es gibt dann eben auch sehr viele, ja, die so mehr oder weniger von Putin überzeugt sind, die einfach keine Alternative sehen. Ich habe schon gesagt, er wirkt in der russischen Wirklichkeit wie der einzige Politiker, den es überhaupt gibt. Also eine Alternative ist gar nicht in Sicht. Kann man sich auch gar nicht mehr so wirklich vorstellen, wer das sein könnte. Es kann sich ja niemand profilieren, schon seit vielen Jahren als Politiker in Russland. Selbst Alexej Nawalny konnte das nicht, der im Gefängnis gestorben ist, hat er auch nie ein Mandat irgendwo mal bekommen. Also da ist bei vielen dann auch einfach die Einstellung, naja, er ist eben unser Präsident. Es hat das sich irgendwie erstritten, wie auch immer, nicht auf demokratischem Weg oder nur auf teilweise auf demokratischem Weg, aber er hat es geschafft und deswegen ist er auch legitim, deswegen wählen wir ihn. Und dann spielt natürlich auch das psychologische Moment eine Rolle. Man will zur Mehrheit gehören, man will nicht isoliert dastehen, und wenn es dann am Schluss heißt, 80% oder mehr, ich weiß es nicht, haben für Putin gestimmt, dann ist das auch ein gutes Gefühl für manche, dass sie sagen, ja, und ich gehöre dazu.
Gibt es denn da eigentlich schon Prognosen dazu? Also wie hoch Putin vielleicht wahrscheinlich gewinnen wird, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird?
Also Prognosen gibt es nicht, und wären auch ein bisschen unsinnig eigentlich, weil der Kreml das ja dann letztendlich relativ beliebig feststellen kann. Und es gibt nicht wenige, die davon ausgehen, dass er bessere Zahlen noch verkündet werden als bei der Wahl 2018. Da war Putin bei 77%, fast 77% der Stimmen für ihn, Wahlbeteiligung 67,5%. Und manche sagen, das will Putin diesmal noch übertreffen, weil ja eben Krieg ist, auch wenn der in Russland nicht so genannt wird. Da muss demonstriert werden, dass die Gesellschaft geeinigt ist. Putin verwendet dieses Wort jetzt auch immer häufiger, Einigkeit. Und 2018 gab es auch noch einen Gegenkandidaten der Kommunistischen Partei, der fast 12% bekommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass das diesmal nicht der Fall sein wird, dass keiner dieser Gegenkandidaten, also ich lege mich mal fest, über 5% bekommt.
Was ist denn eigentlich mit Protesten gegen diese Wahl? Gibt es die überhaupt? Also ich habe in Erinnerung, dass es ja einen Aufruf gibt von der Witwe von Nawalny. Da sollen Menschen, ich glaube am Sonntag war es, zu den Wahllokalen gehen?
Ja, genau. Also das soll am Sonntag um 12 Uhr mittags passieren. Natürlich jeweils dort, wo sich die Menschen befinden. Es gibt ja viele Zeitzonen in Russland, aber die meisten wohnen in der Moskauer Zeitzone, also unsere Zeit plus 2 Stunden. Und das ist dann eben, so wird zumindest von der Opposition dargestellt und von Nawalnys Witwe, eine Möglichkeit, legal still, aber eben doch Protest zu äußern und darzustellen. Denn man kann sich im Moment nicht einfach versammeln in Russland. Das wäre illegal, um zu protestieren. Da würde dann sofort die Polizei einschreiten. Aber hier, wenn man jetzt dann also kommt um 12 Uhr ohne Plakate, ohne irgendwelche Abzeichen, dann ist es schwer, gegen diese Leute vorzugehen, denn sie nehmen ja nur ihr Recht wahr, eben zur Wahl zu gehen. Aber trotzdem, wenn davon dann eben Fotos, Videos im Internet publik werden, viral werden, dann sehen eben die Menschen, die gegen Putin eingestellt sind, ich bin nicht allein, es gibt auch andere, die dem gefolgt sind. Natürlich werden auch ein paar kommen, die nichts von der ganzen Aktion wissen und zufällig um diese Uhrzeit zum Wählen gehen. Und das ist aber auch ein Faktor, der es dann der Polizei so schwer macht, dagegen vorzugehen. Denn es wird ja schwer sein zu unterscheiden, wer nimmt an dieser Aktion teil und wer nicht, obwohl es schon Hinweise gibt, dass die Staatsmacht das versuchen wird. Die Moskauer Staatsanwaltschaft hat angedeutet, dass das Ganze extremistisch, als extremistische Aktion eingeschätzt wird, also eigentlich verboten gehört. Das ist also eine Form des Protests, der am Sonntag stattfinden soll. Ansonsten, wie du sagst, Wahlzettel werden zerstört. Auch diese Wahl für diese anderen Kandidaten kann als Protest gewertet werden. Dieser Protest hat schon begonnen. Es gibt jetzt schon viele Fotos, wo Leute ihre Wahlzettel im Internet posten, auch mit Stinkefinger, wo sie eben alle durchstreichen oder für einen Gegenkandidaten abgestimmt haben.
Jetzt wird ja auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine gewählt. Wie läuft es eigentlich da ab?
Also da wurde darauf gesetzt, dass die Leute schon in den vergangenen Tagen und Wochen abstimmen sollten. Diese Möglichkeit haben sie bekommen. Und das ist natürlich dann noch leichter zu manipulieren. Da haben angeblich 1,5 Millionen ihre Stimmen abgegeben in diesen Wahllokalen, die da schon geöffnet worden sind. Also bei den Stimmen, ja, die kann sich Putin eigentlich schon zurechnen.
Ist denn dieser Krieg gegen die Ukraine oder militärische Spezialoperation, wie man in Russland sagt, spielt das eine Rolle jetzt bei der Wahl? Ist das überhaupt ein Thema? Wurde das thematisiert von Putin?
Ja, von Putin auf jeden Fall wurde das in den Vordergrund gerückt, zum Beispiel bei seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar. Ich meine, es gibt ja keinen echten Wahlkampf, also es gibt ja keine wirklichen Debatten. Putin antwortet ja auch überhaupt nicht auf diese TV-Debatten, die es ja dann doch gibt zwischen diesen Gegenkandidaten. Aber natürlich ist der Krieg das Thema, das irgendwie über allem schwebt in Russland. Und wenn die Wahl fair wäre, wenn sie frei wäre, wenn es Diskussionen gäbe, dann wäre es das Thema, über das alle sprechen. Und in gewisser Weise sieht das auch die Kreml-Propaganda so ein, sieht man an diesen TV-Debatten der Gegenkandidaten, wo der Krieg angesprochen wird, wird nicht so bezeichnet, aber er wird angesprochen, wo sich die Leute dann, diese 3 Kandidaten dazu äußern, wo sie aber, wie gesagt, eben Putin nicht wesentlich widersprechen, sondern höchstens in Untertönen, in Akzenten sich ein bisschen davon absetzen und vielleicht, ja, zum Beispiel Davankov sagt dann schon, ja, wir sollten möglichst schnell eben zu einem Frieden kommen, aber dann trotzdem sagt er auch wieder die Putin-Formel, aber eben nur unter Anerkennung dann natürlich mindestens der bisher von Russland besetzten Gebiete.
Annektierten Gebiete, ja. Was will Putin denn eigentlich nach der Wahl angehen? Hat er sich da schon mal konkreter geäußert?
Ja, also es ist schon klar, dass es eine Steuererhöhung geben wird. Die wurde schon sehr, sehr deutlich angedeutet. Ist auch in gewisser Weise dann ja Element der Fairness sozusagen, des vor der Wahl zu sagen. Hinterher würde das dann vielleicht dann doch bitter aufstoßen oder noch bitterer aufstoßen. Und sie wird eine weitere Umverteilung bringen, diese Steuererhöhung. Also die Mittelschicht wird weiter an finanzieller Grundlage verlieren. Also die Leute, die ja dann auch in der Lage sind, sich selber selbstständig Informationen zu beschaffen, die sicher eher gegen Putin eingestellt sind als andere gesellschaftliche Schichten. Und ältere und ärmere Familien werden das Geld bekommen, allerdings auch nicht einfach so, sondern eben über diese militärische Spezialoperation, wie es in Russland heißt, über den Krieg in Form von Sold, der an die Soldaten ausbezahlt wird. Ja, und in Form von auch Schmerzensgeld, Kompensation, wenn jemand stirbt oder verletzt wird. Das andere Thema ist Mobilisierung, wird nochmal mobilisiert. Formal kann Putin ja sofort weiter mobilisieren, was auch die ganze Zeit passiert. Es werden Leute einberufen, sogar Wahlbeobachter werden jetzt einberufen von Oppositionskandidaten, damit sie nicht beobachten können. Aber gibt es nochmal eine große Welle der Mobilisierung? Ich halte es im Moment für unwahrscheinlich, weil der Kreml doch offenbar der einen Ansicht ist, dass der Krieg sehr gut läuft für Russland und dass das im Moment nicht notwendig ist.
Alle, die diesen Podcast hören, wissen das. Es gibt einfach Nachrichten, die dominieren das Tagesgeschehen. Also Ukraine, Gaza, Sicherheitspolitik, deutsche Innenpolitik. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich jetzt mal sage, Klimathemen gehören gerade nicht zu den Gewinnern. Dabei gibt es genug zu besprechen, so wie heute. Es gibt aktuelle Zahlen vom Umweltbundesamt und zwar zu den Treibhausgasemissionen 2023 und Projektionsdaten, also wie sich dieser Bereich in Zukunft entwickeln wird. Unsere Fachfrau fürs Thema ist Ann-Kathrin Büsker. Hi, schön, dass du da bist.
Moin.
Ann-Kathrin, Deutschland kann die Klimaziele erreichen bis 2030. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, ist doch super. Und direkt danach der zweite Gedanke, da steht ein Kann drin, also Obacht. Ist es jetzt eine gute Nachricht oder ist es eher so eine halbgute?
Halbgut trifft es vielleicht ganz passend. Vor allem zeigt diese Nachricht oder unterstreicht diese Nachricht, dass wir Handlungsspielraum haben. Und das finde ich tatsächlich in diesen Zeiten irgendwie ja, so ein bisschen Hoffnung machend. Ich meine, die Ozeane sind gerade so heiß wie nie. Die EU-Umweltagentur hat gerade erst festgestellt, dass Europa ganz besonders betroffen sein wird von der Klimaerwärmung. Da sind gute Nachrichten, glaube ich, gar nicht so was Schlechtes. Und diese Zahlen, die unterstreichen eben, wir müssen uns echt noch ganz schön anstrengen, damit das klappt, diese Klimaziele zu erreichen. Aber wir haben schon so ein paar Meter gemacht. Also das ist jetzt mehr als so ein Neujahrsvorsatz von oh, ja, 2024 gehe ich mehr ans Fitnessstudio. Nee, es gibt jetzt tatsächlich einen konkreten Trainingsplan. Und wir waren vielleicht auch schon ein oder zweimal da und haben festgestellt, funktioniert doch ganz gut.
Also ich merke mir, yes we can, ne? Aber ja, es ist halt noch ein bisschen Weg dahin. Dann lass uns mal genauer auf diese Daten gucken vom Umweltbundesamt. Was sagen die denn jetzt konkret?
Also es sind ja zwei Datensätze. Vielleicht gucken wir erstmal auf den für 2023. Das ist der, der nicht ganz so wirklich Mut macht, weil er zeigt, wo es schief läuft. Wobei, also da haben wir 10% Emissionen eingespart. Das ist der größte Rückgang seit 1990. Klingt ja auch erstmal alles geil. Aber die Umstände, unter denen das passiert ist, sind halt nicht so richtig gut. Denn das liegt vor allem daran, dass unsere Industrie schwächelt. Produktionsrückgang hat es gegeben und das hat eben dazu geführt, dass im produzierenden Gewerbe weniger CO2 ausgestoßen ist. Bei der Produktion von Aluminium beispielsweise. Bei der Stahlproduktion, da sind also weniger Emissionen freigesetzt worden, aber natürlich auch weniger Wertschöpfung in Deutschland und das wollen wir so eigentlich nicht. Weil die Industrie weniger produziert hat, hat sie außerdem weniger Strom gebraucht, sodass auch der Energiesektor runtergegangen ist mit den Emissionen. Es wurde ganz wenig Kohle tatsächlich nur verstromt, das ist eine gute Nachricht. Das hat auch was damit zu tun, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ganz gut gelungen ist und dass wir mehr Strom importiert haben, in Klammern, das ist aber nichts Schlimmes, auch wenn es Akteure gibt, die das immer wieder sagen. Aber wir haben ein europäisches Gesamtstromsystem und da gehören Importe und Exporte vollkommen dazu. So, aber insgesamt 2023 war jetzt nicht so ein tolles Jahr fürs Klima vielleicht, aber für die Wirtschaft nicht. Und deshalb hat Robert Habeck heute auch klar gemacht, daran wollen wir uns jetzt eigentlich nicht orientieren.
Aber trotzdem, vielleicht bleiben wir mal bei diesem Punkt, also Industrie. Wenn die Regierung jetzt weiß, dieser Industriesektor, der ist oder der hat, hast du ja gerade gesagt, insgesamt weniger produziert. Aber wenn jetzt damit zu rechnen ist, dass wieder mehr produziert werden wird, worauf man ja hofft, ist immerhin die Wirtschaft, Arbeitsplätze und so weiter. Dementsprechend wird doch dann auch wieder mehr CO2 ausgestoßen werden. Wird dann da nachgesteuert gesetzlich?
Ja, beziehungsweise ist schon. Und da kommen wir zu diesem zweiten Datensatz, den ich angesprochen habe, dieser Projektionsbericht des Umweltbundesamtes. Und daraus geht hervor, dass selbst wenn das Wirtschaftswachstum jetzt wieder anzieht, bis zu 1,4%, haben die berechnet auf Basis älterer Prognosen, die das vorausgesehen haben, dann sind die Klimaziele bis 2030 trotzdem erreichbar, weil eben politische Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die das möglich machen. Da gehören beispielsweise diese Klimaschutzverträge dazu, die Robert Habeck diese Woche an den Start gebracht hat, das erste Gebotsverfahren. Da können sich Unternehmen sozusagen ihre Produktionskosten für fossilfreie Technologien absichern lassen. Die bewerben sich in einem Auktionsverfahren und sagen, hey, wir wollen CO2 einsparen, indem wir auf diese neue Technologie setzen. Bitte unterstützt uns dabei. Für diesen Preis würden wir das machen. Und ich vereinfache das jetzt sehr stark, weil das ist eine mehrseitige, lange mathematische Formel. Dann ist es im Grunde so, dass der Staat diese Produktionsbedingungen preislich absichert. Und wenn es teurer wird für die Unternehmen, dann zahlt der Staat es eben, in Klammern könnte sagen subventioniert. Wenn es aber günstiger wird für die Unternehmen, dann müssen die sogar dem Staat was zahlen. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Und so sollen eben klare Berechenmöglichkeiten für die Unternehmen geschaffen werden, damit die durchrechnen können, dass sich Investitionen für sie lohnen.
Damit ich das richtig verstanden habe, im Prinzip dann setzt man aber einen Reiz von politischer Seite aus, um das attraktiver zu machen.
Ganz genau, weil im Moment gibt es ja schon den CO2-Preis, der fossile Technologien teurer macht. Und das führt eben auch dazu, dass Produktion sich hier teilweise nicht mehr lohnt und einen Produktionsrückgang es gibt. Und die Unternehmen scheuen sich im Moment, neue Investitionen anzuschieben, weil nicht so klar berechenbar ist, wo entwickeln sich jetzt die Energiepreise hin? Kriege ich überhaupt Wasserstoff? Und wenn ja, zu welchem Preis? Und damit ein Unternehmen eine Investition tätigen kann, braucht es ja Zahlen, mit denen es rechnen kann. Und dadurch, dass der Staat jetzt diese Zahlen sicher macht, weil er alle Mehrkosten übernehmen würde, die anfallen würden, können die Unternehmen das für sich durchrechnen und so soll die Investition angereizt werden.
Jetzt gibt es diesen Industriesektor, aber es gibt ja immer noch andere Sektoren. Wo läuft, wo nicht? Wo läuft's, wo nicht? Das ist, glaube ich, grammatikalisch korrekt ausgedrückt. Also ich kann mich erinnern, Verkehr und Gebäude war schon immer schwierig. Ist das jetzt auch noch so?
Ist es. Gebäude tut sich ein bisschen was dadurch, dass das Heizungsgesetz an den Start gebracht wurde und jetzt ein gesetzlicher Rahmen für den Austausch von Heizungen da ist, beziehungsweise für den Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen. Auch nicht perfekt aus klimapolitischer Sicht, aber besser als vorher. Ja, und dann haben wir da den Verkehrssektor. Das ist ehrlich gesagt das absolute Sorgenkind. Da ist es jetzt sogar passiert im vergangenen Jahr, dass die Emissionen aus privaten Pkw wieder mal gestiegen sind. Das ist also sozusagen im Klimasinne schlimmer geworden. Gesamt hat der Sektor doch was eingespart, weil im Bereich Güterverkehr und Luftverkehr die Emissionen ein bisschen runtergegangen sind. Aber dieser Privatverkehr, der ist halt immer noch ein Problem und bleibt das absehbar auch. Also der Verkehrssektor, der wird seine, in Anführungsstrichen, Sektorziele bis 2030 nicht erreichen. Aber weil wir das alles miteinander verrechnen, kommen wir gesamtsektorübergreifend schon auf dieses Ziel. Nur wir haben dann da einfach so einen Verkehrssektor, wo immer noch viel zu viel CO2 ausgestoßen wird. Und das wird perspektivisch dann ein richtiges Problem Richtung 2045. Weil wenn jetzt immer noch so viele spritschluckende große Autos auf den Straßen sind, die sind ja 2030 nicht weg. Das ist in 6 Jahren. Also Autos haben doch eine etwas längere Lebenszeit. Und je mehr Autos eben auf den Straßen sind und je höher der CO2-Ausstoß da noch ist, desto höher hängt quasi die Frucht, die man da ernten muss. Umso schwieriger wird es, von diesem Emissionsberg runterzukommen.
Aber was ist denn mit dem Verrechnen? Also im Prinzip könnte man jetzt sagen, okay, dieser Sektor, der sticht da raus, aber die anderen sind halt so super, da machen wir das wieder wett. Gilt dieses Verrechnen jetzt schon oder gilt es nicht?
Nein, es gilt offiziell noch nicht. Die Bundesregierung hat ja einen Vorschlag für eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorgelegt, um eben von diesen strengen Sektorzielen wegzukommen. Bislang war es die vergangenen Jahre ja so, dass jeder Sektor ein Minderungsziel hatte und wenn das nicht eingehalten wurde, dann wurde ein Sofortprogramm fällig, mit dem man nachsteuern musste. Sozusagen diese Lücke, die noch da war, die musste man schließen. Nur, das hat die Bundesregierung die vergangenen Jahre schon nicht angewendet, wird deshalb tatsächlich derzeit ja auch verklagt vor Gericht, ist jetzt nochmal in Revision gegangen, weil die Argumentation ist, das hilft eigentlich gar nicht so richtig mit den Sofortprogrammen, weil das guckt ja immer nach hinten und dann muss man nachsteuern und das bringt gar nicht so richtig viel. Deshalb guckt man jetzt ja auch auf die Projektion der nächsten Jahre und versucht, seine Klimapolitik daran auszurichten. Wenn jetzt der Projektionsbericht gesagt hätte, wir haben hier noch irgendwie eine viel zu große Lücke, die geschlossen werden muss, dann müsste man jetzt immer mit Maßnahmen nachschrauben, um die Gesamtemissionsmenge dann doch zu erreichen, das Klimaziel insgesamt also zu erreichen. Darauf will man jetzt gucken und nicht mehr auf die Emissionswerte der letzten Jahre, weil da waren ja immer Sondereffekte auch dabei. Also während der Corona-Pandemie sind unsere Emissionszahlen drastisch runtergegangen. Das hatte aber mit wirksamer Klimapolitik nichts zu tun. So, und jetzt war die Idee, Tatsächlich, wir lösen uns von diesen Sektorzielen, wir machen eine Gesamtrechnung und die muss stimmen. Also Sektoren können dann füreinander kompensieren. Aber ich habe ja eben schon angedeutet, das klappt halt nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil irgendwann muss man dann eben auch an die Emissionen ran, die hochhängenden Früchte sind. Wir ernten jetzt die low-hanging fruits. Mhm. Kohleausstieg machen wir, das kriegt man alles noch irgendwie halbwegs hin. Man macht die Sachen zuerst, die nicht so teuer sind. Nur das heißt, die Sachen, die teuer sind, die bleiben bis zum Schluss, die verlagern wir also in die Zukunft, die geben wir zukünftigen Generationen mit. Glückwunsch.
Ja, schön, dass du es nochmal sagst. Du hast eben schon mal diese wirksame Klimapolitik angesprochen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf den Anfang. Also Deutschland kann die Klimaziele erreichen bis 2030. Kann man das dann auch so übersetzen, dass die Maßnahmen, die die Ampelkoalition ergriffen hat für den Klimaschutz, weniger Treibhausgase zu produzieren, dass die tatsächlich greifen? Oder ist das auch einfach gerade ein gutes Promotool für Robert Habeck?
Ob sie greifen, das werden wir in den kommenden Jahren erst sehen. Das Umweltbundesamt hat sich jetzt diese Maßnahmen genommen, beispielsweise die Klimaschutzverträge. Da sagt die Bundesregierung, bis Zeitpunkt X werden wir damit so und so viel CO2 einsparen. Das geht in diesen Projektionsbericht rein, das wird so berechnet. Aber ob tatsächlich genügend Unternehmen bei diesen Klimaschutzverträgen auch mitmachen, ob damit genau die Emissionsminderung auch tatsächlich praktisch erreicht wird, diese Rechnung, die muss man dann am Schluss machen, wenn die jährlichen Emissionsdaten überprüft werden. Dieser Projektionsbericht ist jetzt erstmal nur die Vorausschau, also der Trainingsplan, wie ich eben gesagt habe. Die tatsächliche Muskelmasse, die dadurch aufgebaut wird, die wird am Ende abgerechnet.
Diese Sportvergleiche im Zusammenhang mit Klima, Ann-Kathrin, crazy. Habe ich so auch noch nicht gehört. Nee, finde ich gut. Kann man sich doch gut was drunter vorstellen. Ja, okay, jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Wolltest du das noch weiterführen?
Der Gedanke war zu Ende.
Der war zu Ende, gut. Dann sage ich danke fürs Beantworten im Podcast der vielen Fragen.
Und ich gehe gleich zum Sport.
Ja, siehst du mal, viel Spaß dabei. Danke dir, ciao.
Ciao.
Dann danke fürs aufmerksame Zuhören von dieser Episode am 15. März von der Tag, vielleicht auch schon von allen oder vielen Episoden davor. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. An dieser Ausgabe beteiligt waren in der Redaktion Tom Funke und ich, Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche einen hoffentlich guten Start ins Wochenende und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.